Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Wenn sich die Kreditbedingungen weiter verschlechtern, wird die ganze Wirtschaft leiden, sagt Nationalbankpräsident Roth vor der SNB-GV. Von einer außerordentlichen Leistung unter miesen Umständen spricht CS-Verwaltungsratspräsident Kielholz an der Credit Suisse GV. US-Geheimdienste wollen von einer nuklearen Zusammenarbeit von Syrien und Nordkorea Kenntnis haben. Die Internationale Atomenergiebehörde will abklären. Und am Europaforum Luzern diskutieren Fachleute aus der halben Welt über Zukunftsideen für sogenannte ländliche Räume. Das Entlebuch, UNESCO-Biosphäre und Naturpark liefert Ihnen Anschauungsunterricht und Stoff fürs Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Raphael von Matt.
Die Kreditkrise macht der Schweizerischen Nationalbank Sorgen. Präsident Jean-Pierre Roth sieht die größte Gefahr in der Verschlechterung der Kreditbedingungen. Dadurch würde die gesamte Wirtschaft leiden. Roth sprach deshalb an der Generalversammlung der Nationalbank mahnende Worte. Einzelheiten von Barbara Wittmer.
Die Kreditkrise ist längst nicht mehr nur ein Problem, das den US-Immobilienmarkt und international tätige Banken wie die UBS und die CS betrifft, sondern sie zieht immer weitere Kreise. Nationalbankpräsident Jean-Pierre Roth erachtet die Lage an den Finanzmärkten als nach wie vor unstabil. Er warnte deshalb davor, dass wohl immer noch nicht alle Konsequenzen der Turbulenzen ausgestanden seien. Insbesondere sei zu befürchten, dass sich auch in der Schweiz die Kreditbedingungen verschlechtern könnten. Dass es also für Unternehmen oder auch für Private in nächster Zeit schwieriger werden könnte, von Banken Kredite zu erhalten. Oder aber sie werden mehr dafür bezahlen müssen. Wie die Nationalbank feststellt, sei bereits seit letztem Herbst zu beobachten, dass die Risikoprämien steigen, dass sich also die Finanzierungskosten für Banken und Unternehmen verschlechtern. In welchem Ausmaß dieser Trend weitergeht, dies will die Nationalbank jetzt mit einer Umfrage bei den Geschäftsbanken untersuchen.
Barbara Wittmer. Im Zürcher Hallenstadion ist die Generalversammlung der Grossbank Credit Suisse im Gang. Die rund 2000 Aktionäre sollen die Jahresrechnung bewilligen und 6 Verwaltungsräte in ihrem Amt bestätigen. Trotz der Finanzkrise hat die zweitgrößte Schweizer Bank für das letzte Jahr einen Gewinn von 8,5 Milliarden Franken ausgewiesen. CS-Verwaltungsratspräsident Walter Kielholz sprach wörtlich von einer außerordentlichen Leistung unter miesen Umständen. Kielholz nahm auch zu den neuesten Zahlen der Grossbank Stellung, die gestern bekannt wurden. Der Verlust von 2,1 Milliarden Franken und die Abschreibungen von 5,3 Milliarden Franken im ersten Quartal dieses Jahres seien verkraftbar. Die Fluggesellschaft Swiss ist im ersten Quartal dieses Jahres stark gewachsen. Der Umsatz nahm um 12% zu auf 1,2 Milliarden Franken. Trotz des Wachstums hat die Swiss aber mit 91 Millionen Franken 20% weniger Gewinn gemacht als im Vorjahr. Die Lufthansa-Tochter begründet das schlechte Ergebnis unter anderem mit den hohen Kosten für Treibstoff. Der weltgrößte Softwarekonzern Microsoft hat im ersten Quartal des Jahres 11% weniger Gewinn gemacht als in der Vorjahresperiode, nämlich 4,4 Milliarden Dollar. Im Vorjahr hatte allerdings der Verkauf des neuen Betriebssystems Vista den Gewinn nach oben getrieben. Der Umsatz im ersten Quartal erhöhte sich leicht auf 14 Milliarden Dollar. Im Übernahmekampf um das Internetportal Yahoo erhöht Microsoft den Druck. Am Wochenende werde man eine feindliche Übernahme von Yahoo in die Wege leiten oder das Übernahmeangebot zurückziehen, falls es nicht zu Verhandlungen mit Yahoo komme. Die Schweiz ergreift Sanktionen gegen Tschad, weil das afrikanische Land ein Pilatus-Trainingsflugzeug missbräuchlich für Kampfeinsätze verwendet hat. Dies teilte Bundesrätin Doris Leuthard mit. Unter den Sanktionen sollte aber nicht die Zivilbevölkerung in Tschad leiden. Deshalb seien sie gegen Vertreter des Staates gerichtet. Im Vordergrund stünden Einreisebeschränkungen für Diplomaten und Regierungsvertreter. Eine Untersuchung des Bundesrates hatte gezeigt, dass die Pilatus-Werke die Lieferung des PC-9-Flugzeugs nach Tschad korrekt abgewickelt hatten. Tschad hingegen habe die Vertragsbedingungen verletzt. Im Tibet-Konflikt ist die chinesische Regierung einen Schritt auf den Dalai Lama zugegangen. China kündigte an, es wolle in den nächsten Tagen Gespräche mit Vertretern des Dalai Lama führen. Dieser reagierte erfreut auf das Angebot der chinesischen Regierung. Ein Sprecher Chinas sagte, man hoffe, der Dialog könne den Dalai Lama dazu bringen, jene Aktivitäten zu stoppen, die auf eine Spaltung Chinas hinzielten. Der Dalai Lama strebt eine größere Autonomie Tibets an, aber keine Unabhängigkeit von China. China ist in den letzten Wochen international massiv unter Druck geraten, nachdem seine Truppen Demonstrationen gegen die chinesische Besatzung in der tibetischen Hauptstadt Lhasa blutig niedergeschlagen hatten. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA hat sich in den Atomstreit zwischen den USA und Syrien eingeschaltet. Der Chef der IAEA, Mohammed al-Baradei, sagte, die Agentur wolle die Vorwürfe der USA abklären, wonach Syrien heimlich einen Atomreaktor gebaut habe. Dies behaupten US-Geheimdienste und legten amerikanischen Parlamentsmitgliedern angebliche Beweise vor. Demnach soll Nordkorea Syrien beim Bau dieser mutmaßlichen Atomanlage geholfen haben, ehe sie vor 8 Monaten von israelischen Kampfflugzeugen zerstört wurde. Der syrische UNO-Botschafter wies die Vorwürfe als lächerlich zurück. Eine Tempomessung, die nicht von einer Polizeipatrouille durchgeführt wird, sondern von einer Privatperson, darf vor Gericht nicht als Beweis gegen einen Fahrzeuglenker verwendet werden. Das hat das Bundesgericht entschieden. Es hieß die Beschwerde eines Autofahrers gut, der im Aargau zu schnell unterwegs war, in eine Geschwindigkeitskontrolle geriet und deshalb mit 320 Franken gebüßt wurde. Der Mann war dabei aber nicht von der Polizei, sondern vom Vermieter des Kontrollgeräts gemessen und angehalten worden. Das war laut dem Bundesgericht nicht rechtens. Geschwindigkeitskontrollen müssten von Gesetzes wegen von der Polizei durchgeführt werden. Trotz bewährter Prävention und Behandlung stirbt jährlich mehr als 1 Million Menschen an Malaria. 350 bis 500 Millionen Menschen werden neu angesteckt. Um den Kampf gegen die Tropenkrankheit voranzutreiben, haben sich nun in der Schweiz verschiedene Partner zur Swiss Malaria Group zusammengeschlossen, wie die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA mitteilt. Die Gruppe will die Malaria mit neuen Medikamenten und Impfstoffen bekämpfen. Außerdem soll die Bevölkerung in der Schweiz ermutigt werden, Kampagnen gegen Malaria zu unterstützen.
Wer Grossbankaktien besitzt, hat derzeit Sorgen und Termine. Vorgestern GV-Samt Kropflehren bei der UBS, heute ist die analoge Veranstaltung der Credit Suisse angesagt und im Gang. Und weiter: Die USA wollen mit Videoaufnahmen eine nukleare Zusammenarbeit der sogenannten Schurkenstaaten Syrien und Nordkorea beweisen. Der französische Präsident hat in einer Fernsehshow sein erstes Jahr in sein rechtes Licht gerückt. Der Softwarehersteller Microsoft stößt im Geschäft mit Betriebssystemen an die Grenze des Wachstums. Mauro Dell'Ambrogio, seit 100 Tagen Staatssekretär für Bildung und Forschung, setzt an den Hochschulen auf Leistung. Hermann Rorschach, der wenig bekannte Erfinder des sehr bekannten gleichnamigen Psychotests, wird in einer Ausstellung vorgestellt. Und ländliche Gebiete sind unter Druck, wirtschaftlich am Rand, Menschen wandern ab, die Zukunft ist ungewiss. Fachleute diskutieren, was zu tun ist, an einer internationalen Tagung in Luzern und mit dem Beispiel Entlebuch vor Augen um 13 Uhr im Tagesgespräch. Katerstimmung heute nach den schlechten Zahlen von gestern. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Credit Suisse lassen sich zurzeit im Zürcher Hallenstadion an der Generalversammlung erklären, warum es kam, wie es kam. Die Bankenchefs bedauerten zwar die tiefroten Zahlen fürs erste Quartal, welche die CS gestern bekannt geben musste, doch sie sehen in der Krise auch eine Chance für das Unternehmen. Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann.
Von Katzenjammer oder Katerstimmung ob des misslungenen Starts ins 2008 ist wenig zu spüren an der Generalversammlung der Credit Suisse, wenigstens bei den Chefs auf der Bühne. Sie halten sich unisono an die Sprachregelung, die seit Ausbruch der Kreditkrise bei der Grossbank gilt und die lautet: Wir waren besser als die anderen. Oder wie es CS-Verwaltungsratspräsident Walter Kielholz formulierte:
Das Resultat des Geschäftsjahres 2007. Dieses ist absolut gesehen und erst recht im Vergleich zum größten Teil unserer Konkurrenz sehr gut.
Sehr gutes Wetter machen mitten im Subprime-Sturm.
Wir haben eine sehr starke Kapitalisierung. Wir haben eine komfortable Liquiditätssituation aufrechterhalten können. Unsere Credit-Ratings sind gut und stabil. die kritischen Risikopositionen konnten wir schrittweise gezielt reduzieren.
In der Tat hat die CS die Kreditkrise am Anfang besser gemeistert als fast alle ihre Konkurrentinnen. Das Resultat? Ein stattlicher Gewinn von 7,8 Milliarden Franken fürs 2007. Eine Zahl, die Walter Kielholz in seiner Rede mit Stolz herausstrich. Weniger stolz dürfte er auf die 10 Milliarden Franken sein, die die CS seit Ausbruch der Krise verbrannt hat und die er nicht erwähnte. Die Credit Suisse wird in Europa in dieser Hinsicht nur noch durch die UBS übertroffen. Wie hoch die Verluste bei der CS am Schluss sein werden, konnte auch Konzernchef Brady Dugan nicht beziffern. Dugan hofft hingegen, von der Schwäche der Konkurrenz profitieren und die Effizienz der Bank weiter steigern zu können.
Overall, we believe we have made good progress in terms of efficiency. And we have set the target to become a top quartile performer as measured by cost-income ratio by 2010.
Die Aktionäre, die sich bis jetzt zu Wort gemeldet haben, kritisieren die CS-Spitze zum Teil heftig, wobei die Kreditkrise und die geschäftliche Zukunft der Bank erstaunlicherweise einen relativ kleinen Raum einnehmen. Mehr zu reden geben die Spitzensaliere, auch bei Thomas Minder, der die Gelegenheit nutzte und PR für seine Abzocker-Initiative machte.
Was braucht es denn eigentlich noch, bis die Bankenverantwortlichen endlich realisieren, dass zu viel Amerikanisierung in der Firmenphilosophie ein ganz gefährliches Unterfangen ist?
Noch ist die Generalversammlung im Gang. Die Aktionäre werden unter anderem noch über die Entlastung des Verwaltungsrats abstimmen und einige Verwaltungsräte bestätigen. Beide Traktanten dürften ohne Probleme angenommen werden. Wenn dem so wäre, dann könnte Walter Kielholz sein selbstgesetztes Ziel für heute erreichen.
Ich hoffe, dass ich die Generalversammlung noch vor 15 Uhr schließen kann.
Der Bericht von Beat Soltermann von der CS-Generalversammlung in Zürich. Er hat versprochen, das Land voranzubringen, doch die Bevölkerung hat das Vertrauen verloren. Fast drei Viertel der Französinnen und Franzosen zeigen sich skeptisch gegenüber ihrem Präsidenten, den sie vor einem Jahr mit so großen Hoffnungen gewählt hatten. Nicolas Sarkozy hat so schlechte Umfragewerte nach einem Jahr im Amt wie kein französischer Präsident der letzten 50 Jahre. Gestern Abend zog Sarkozy seine eigene Bilanz in einer großen Fernsehshow. Und er nutzte dabei seine beste Waffe, sein rhetorisches Talent. Aus Paris, Philipp Schottmann.
Nicolas Sarkozy beschäftigt ein Heer von Kommunikationsberatern. Im letzten Jahr fragte man sich regelmäßig, was sie eigentlich tun. So sehr verrannte sich der Präsident in private Eskapaden und auch politisch unausgegoren wirkende Seitentouren jenseits der zahllosen Reformbaustellen, die er gleichzeitig ebenfalls eröffnete und die über weite Strecken durchaus den im Wahlkampf gemachten Versprechungen folgten. Doch gestern Abend waren die Kommunikationsberater ihr Geld wert. In einem eigens designten Studio im Empire-Prunk des Präsidentenpalasts fand Sarkozy streckenweise zurück zu seiner präzisen Krisenpädagogik, die ihn vor einem Jahr so überzeugend in den Präsidentensessel geführt hatte.
Mon travail, c'est de prendre des décisions difficiles. Je ne suis là pour assumer avec un minimum de courage ce qui aurait dû être fait avant.
Tenor, die Lage ist ernst. An den angekündigten Reformen führe kein Weg vorbei, die alle anderen Länder in Europa längst gemacht, Frankreich aber über 30 Jahre verschlafen habe. Das Land brauche nicht mehr Lehrkräfte, sondern eine bessere Schule, nicht mehr Arbeitslosenunterstützung, sondern eine echte Betreuung der Arbeitssuchenden und vor allem längere Arbeitszeiten in einem flexibleren Arbeitsmarkt. Das überhaupt bleibe der Schlüssel für den Aufschwung, sagte Sarkozy. Genauso, wie er das in zahlreichen Reformen bereits in die Wege geleitet habe im ersten Amtsjahr und wie er das weiterzuführen gedenke in den 4 Jahren, die ihm noch bleiben. Kurz, Sarkozy trug gestern Abend sein bekanntes Programm vor, ohne Kurskorrekturen, praktisch ohne neue Maßnahmen, aber für einmal ohne Arroganz oder gar Aggressivität, sogar streckenweise mit Anflügen von Bescheidenheit und Selbstkritik, wie es sich empfiehlt für einen, dem laut Umfragen fast 3/4 der Bevölkerung inzwischen mehr oder weniger misstrauisch gegenüberstehen.
Et puis, j'essaie de corriger mes erreurs, bien sûr que j'en ai fait.
Natürlich habe er Fehler gemacht, räumte der Präsident ein halbes Dutzend Mal ein in der anderthalbstündigen Sendung, in der er gleich fünf verschiedenen Interviewern Rede und Antwort stand. In dem lichten Dekor, das vom gleichen Designer konzipiert worden war, der bereits das Studio gestaltet hatte, in dem er vor einem Jahr seine Konkurrentin Ségolène Royal im Wahlkampf rhetorisch geschlagen hatte. Seine damalige sozialistische Gegnerin lässt seither keine Gelegenheit aus, um den Präsidenten mit vernichtender Kritik zu strafen. Und Ségolène Royal war auch heute die Erste, die reagierte und kein gutes Haar ließ an dem neuen, bescheidenen Sarkozy.
Il s'est trompé sur quoi? Il ne nous l'a pas dit. Et quelles conséquences il en tire pour rectifier sa politique? On ne le sait pas.
Sarkozy räume Fehler ein, ohne zu sagen, welche und welche Lehren er daraus ziehe. Der Bevölkerung, der er versprochen habe, die Kaufkraft zu heben, habe der Präsident nichts Neues anzubieten, außer seinen ungerechten Reformen. Die Presse ist deutlich gnädiger und erste Blitzumfragen lassen vermuten, dass sich der Präsident den Umständen entsprechend ganz ordentlich geschlagen hat, auch wenn eine gut inszenierte Show allein nicht reichen wird, um Sarkozy auf die Erfolgsstraße zurückzuführen, von der er abgekommen ist in diesem ersten Amtsjahr mit widrigen internationalen Wirtschaftsperspektiven, aber auch einer Reihe von ganz selbstverschuldeten Fehltritten.
Nordkorea soll Syrien geholfen haben, ein geheimes Atomprogramm aufzubauen. Davon sind sie USA überzeugt. Syrien habe eine Atomanlage zur Plutoniumgewinnung gebaut, und zwar nicht zu friedlichen Zwecken, glaubt die amerikanische Regierung. Die Anlage sei aber im vergangenen September, kurz bevor sie den Betrieb habe aufnehmen können, durch einen israelischen Luftangriff zerstört worden. Die Internationale Atomenergieagentur will diese brisanten Vorwürfe nun untersuchen. Fredrik Steiger berichtet.
Die Darstellung der US-Geheimdienste vor Kongressabgeordneten und inzwischen auch gegenüber den Medien lässt keine Zweifel. Syrien war im Begriff, einen Atomreaktor zu bauen, der im August 2007 kurz vor der Inbetriebnahme stand.
Der Reaktor wäre capable kapabel, Plutonium für nukleare Waffen zu produzieren.
Mit diesem Reaktor hätte das Land Plutonium für Atomwaffen herstellen können. Am 6. September 2007 wurde die syrische Anlage allerdings durch einen gezielten israelischen Luftangriff zerstört. Washington habe, so heißt es inzwischen, Verständnis für Israels Aktion, denn es sei klar geworden, dass Syrien nicht die zivile, sondern die militärische Atomnutzung angestrebt habe. Genau das bestreitet Syrien vehement. Bashar Jafari, der syrische UNO-Botschafter, erklärte kategorisch, es habe nie eine Nuklearzusammenarbeit zwischen Syrien und Nordkorea gegeben. Syrien habe den internationalen Atomsperrvertrag unterzeichnet. Es werde daher regelmäßig durch die UNO-Atombehörde IAEA kontrolliert.
They come routinely to Syria because we have agreements with the IAEA.
Die IAEA-Inspektoren könnten sich alles ansehen. Auf die Nachfrage, ob die UNO-Atombehörde auch die Anlage in Al-Kibar kontrolliert habe, blieb der syrische Spitzendiplomat freilich vage. Die IAEA, so scheint es, hatte offenbar bislang keinerlei Kenntnis von den syrischen Bestrebungen. Syrien galt bisher auch nicht als Problemland, wie etwa Iran oder Nordkorea. Man werde nun, so heißt es, den von den USA erhobenen Vorwürfen nachgehen. Hat also Syrien ganz heimlich und erfolgreich ein Nuklearprogramm vorangetrieben? Zweifel daran nährt das Glaubwürdigkeitsdefizit der USA gerade auf diesem Feld. Alle Welt erinnert sich noch gut an das Lügengebäude über angebliche Massenvernichtungswaffen, das seinerzeit aufgebaut worden war, um den Einmarsch in den Irak zu rechtfertigen. Trotzdem glauben auch unabhängige US-Experten, dass an den jetzigen Vorwürfen gegen Syrien und Nordkorea etwas dran ist. Doch warum kommen diese Enthüllungen gerade jetzt, fast 8 Monate nach dem israelischen Luftschlag? Dazu äußerte sich der Militärexperte Tom Gelton im Radiosender NPR. Eine frühere Information hätte einen syrischen Gegenangriff gegen Israel und damit eine neue gewaltsame Auseinandersetzung im Nahen Osten provozieren können. Dass man jetzt an die Öffentlichkeit gehe, sei mit den laufenden Verhandlungen zwischen Washington und Nordkorea über den definitiven Atomausstieg des Regimes in Pyongyang zu erklären.
I think the reason for these briefings right now is that some Republicans in Congress were very anxious.
Republikanische Abgeordnete hätten verlangt, dass alles auf den Tisch komme, bevor die USA mit Nordkorea irgendein Abkommen schlössen, und in diesem Zusammenhang allenfalls gar diplomatische Beziehungen mit dem bisher als Schurkenstaat bezeichneten Land aufnehmen.
Bei Microsoft wachsen die Bäume nicht mehr in den Himmel. Der Software-Gigant verdiente in den ersten drei Monaten dieses Jahres deutlich weniger, nämlich 11%, oder in Zahlen, der Gewinn sank um fast 4,5 Milliarden Dollar. Frage an Guido Berger von der DRS-IT-Redaktion, was ist los bei Microsoft?
Microsoft hat zwei Probleme, und zwar erstens die Kartellstrafe der EU, die Microsoft bezahlen musste. Microsoft musste da eine Buße zahlen, weil sie das EU-Kartellrecht verletzt haben, und das waren 1,4 Milliarden Dollar. Und ohne diese Strafe wäre der Gewinn höher ausgefallen als im Vorjahr. Und das zweite Problem ist, dass das Kerngeschäft von Microsoft nicht wie gewünscht läuft. Das neue Betriebssystem Windows Vista, dort ist der Umsatz eingebrochen von 5,2 Milliarden auf 4 Milliarden.
Wenn das Kerngeschäft mit Betriebssystemen nicht mehr läuft, was muss Microsoft denn in Zukunft tun? Worauf muss Microsoft setzen?
Also das mit den Betriebssystemen, das ist eher fraglich, ob das überhaupt noch das Kerngeschäft bleiben wird in Zukunft. Beobachter gehen eigentlich eher davon aus, dass sich das verlagert auf Internetdienste, zum Beispiel Suche oder Anwendungen, die man in einem Browser bedient, also die man gar nicht mehr auf dem eigenen PC installiert. Und dort hat Microsoft einen großen Konkurrenten, nämlich Google. Microsoft selber ist in diesem Bereich eher schwach. Und das ist auch der Grund, warum Microsoft im Moment schon beinahe verzweifelt versucht, Yahoo zu übernehmen. Yahoo ist die Nummer zwei in diesem Geschäft und weiß auch, wie viel wert ihr Geschäft ist und hält Microsoft im Moment noch hin.
Informationen von Guido Berger. Die Schweizer Universitäten haben als kantonale Institutionen zwar ihre Autonomie. Trotzdem greift der Bund koordinierend in dieses Selbstbestimmungsrecht ein, in der Person des Staatssekretärs für Bildung und Forschung. Mit dem Tessiner Mauro dell'Ambrogio hat die Schweiz einen neuen solchen Staatssekretär, und nach seinen ersten 100 Tagen im Amt hat er seine Vorstellungen der Schweizer Hochschullandschaft vorgestellt. Dabei fällt auf, der neue Mann setzt stark auf Leistung. Bundeshausredaktor Dieter Kohler.
Erst vor zwei Tagen forderte der Wirtschaftsverband Economie Suisse mehr Leistung an den Schweizer Hochschulen. Die besten Studenten auf Masterstufe sollten belohnt werden, indem sie keine Gebühren mehr bezahlen müssten. Mauro dell'Ambrogio, der neue Staatssekretär für Bildung und Forschung, sympathisiert mit dieser Idee. Kurz und bündig sagt er:
Das ist prüfungswert.
Mehr Leistung also an den Hochschulen.
Ja, sowieso. Der Leistungsprinzip soll wichtig und auch in der Wertordnung gestellt werden. Es gibt auch andere Werte, aber Leistung muss schon gefordert werden. Wenn wir wollen, dass ein Studium zu einer zusätzlichen wissenschaftlichen und beruflichen Kompetenz bei den Einzelnen zubringt.
Dies gilt für die einzelnen Studierenden, die aus ihrer Zeit an den Hochschulen das Beste in kürzester Zeit herausholen sollen. Das Leistungsprinzip soll aber auch dort gelten, wo die verschiedenen Universitäten, die Fachhochschulen und die ETHs untereinander in Konkurrenz stehen.
Ja, ich bin ein Befürworter der Autonomie der Hochschulen allgemein. Sie sollen eine eigene Strategie entwickeln können, sie sollen für die Entwicklung der eigenen Region mitgestalten und vor allem wettbewerbsfähig, nicht nur in der nationalen, sondern auch auf der internationalen Ebene.
Seit 100 Tagen ist Mauro dell'Ambrogio im Amt. Er stellt die Hochschullandschaft nicht auf den Kopf, fällt aber eben durch seine Betonung des Leistungsprinzips auf. Von seiner Kompetenz, dort steuernd einzugreifen, wo es in der Schweizer Hochschullandschaft ineffiziente Doppelspurigkeiten gibt, von dieser Kompetenz will er derzeit nicht oder noch nicht Gebrauch machen. Dafür ist ihm als Tessiner zu sehr bewusst, was für Randregionen auf dem Spiel steht, wenn im Bildungsbereich nur aufs Geld geschaut wird. Allenfalls, so sagt Mauro dell'Ambrogio, müssten sehr kostspielige Forschungslaboratorien von verschiedenen Hochschulen gemeinsam aufgebaut und geführt werden, so wie es heute auch schon der Fall ist. In der Schweiz setzt man also auf eine gesunde Konkurrenz zwischen den verschiedenen Hochschulen. Dabei hat unser Land im letzten Jahr ein schlechtes Beispiel miterlebt, als sich die ETH Zürich und ETH Lausanne öffentlich gegenseitig kritisierten wegen offenbar ungerechtfertigter Geldzuweisung. Staatssekretär Mauro Dell'Ambrogio nutzte seinen Auftritt heute, zusammen mit dem neuen ETH-Ratspräsidenten und Altständerat Fritz Schiesser, in diesem ETH-Streit Entwarnung zu geben. Fritz Schiesser:
Alles bestens ist nie, das ist immer klar. Ich habe noch nie etwas getroffen, wo alles bestens ist. Aber ich glaube, die Situation hat sich doch sehr stark beruhigt.
Gemeinsame Gespräche und Verhandlungen hätten zur entspannten Situation geführt. Ein Vorgehen, das auch Staatssekretär Mauro Dell'Ambrogio bei zukünftig auftretenden Problemen anwenden will.
Und Staatssekretär Mauro Dell'Ambrogio ist Gast in der Samstagsrundschau morgen um 11.30 Uhr auf DRS1. Ein Tintenklecks wird auf ein Blatt Papier gedrückt, das Papier wird zusammengefaltet und dann gilt es, das so entstandene zufällige Spiegelbild zu beschreiben. Als Rorschach-Test wurde diese Methode der Psychoanalyse weltberühmt, doch weitgehend unbekannt blieb sein Erfinder. Dabei war das kurze Leben des Schweizer Psychiaters sehr spannend. Mit einer Ausstellung erinnert man sich nun in Herisau an Hermann Rorschach. Roland Wermerlinger.
Nachdem der Versuch misslang, sich in der Heimat seiner russischen Ehefrau Olga eine Existenz aufzubauen, wirkte der junge Psychiater Hermann Rorschach in verschiedenen Schweizer Irrenhäusern, wie sie damals noch genannt wurden. 1915 nahm er eine Stelle als Oberarzt an der kantonalen Heil- und Pflegeanstalt in Herisau an. Hier erst publizierte Hermann Rorschach seine Experimente mit den Tintenklecksbildern, er nannte sie Klecksographien, mit denen er schon Jahre zuvor erste Versuche anstellte. Die Ausserrhoder Staatsarchivarin Iris Blum hat sich intensiv mit dem Leben des Ehepaars Rorschach auseinandergesetzt, hat ein Buch und ein Theaterstück über sie geschrieben und nun eine Ausstellung gemacht.
Sein Leben, seine Biografie und auch diejenige seiner Ehefrau, das war bisher mehr oder weniger unbekannt. Das heißt, den Rorschach-Test kennt jeder oder meint auch, ihn zu kennen. Das sind doch diese Schmetterlinge und diese Fledermäuse. Aber wer hinter dem Verfahren steckt, wie das Verfahren entstanden ist, wie die Kleckse hergestellt wurden, das war bisher unbekannt.
Hermann Rorschach fühlte sich in Herisau nicht besonders wohl. Der feinfühlige Arzt hatte Mühe mit dem derben Appenzeller-Humor und wollte in die Stadt zurück. Trotzdem waren es die entscheidenden Jahre. Hier kamen seine Kinder auf die Welt, hier lebte er seine künstlerischen Talente als Zeichner und Gestalter aus. Hier entstand der Rorschach-Test.
Also ich möchte ein bisschen gegen diesen Mythos anschreiben, er ist der Erste und der Einzige, der mit Klecksen gearbeitet hat. Deshalb habe ich so geschaut, was passiert denn in der Literatur, in der Kunst, bei anderen Ärzten um 1900. Und dass man eben aus Gesteinen zum Beispiel Formen ablesen kann, Wolken interpretieren, das sind eigentlich alte Formen, da ist er nicht der Erste. Aber dass er ein visuelles Verfahren in der Psychologie entwickelt, da hat er sehr viel Pionierarbeit geleistet.
Umstritten war der Rorschach-Test damals wie heute. Und während er in Ländern wie den USA oder Japan populär, auch für die Laufbahnberatung, geblieben ist, ist er in Europa aus den Lehrbüchern der Universitäten verschwunden. Umso bedeutungsvoller wurden die Tintenklecksbilder für Kultur und Kommerz. Künstler von Dieter Roth bis Andy Warhol ließen sich inspirieren. Auf T-Shirts und Kaffeetassen findet man sie, auf Werbeplakaten für Alfa Romeo Autos, vor zwei Jahren auch im preisgekrönten Musikvideo des amerikanischen Duos Gnarls Barkley für ihren Welthit mit dem bezeichnenden Titel «Crazy». Die Trivialisierung und manche würden lieber sagen Verhunzung des Rorschach-Tests bis zur Popkultur, sie würde Hermann Rorschach selbst wohl amüsieren, glaubt Rorschach-Kennerin Iris Blum.
Ich glaube, er würde schmunzeln. Er hat ja selber Freude gehabt an seinen Tintenklecksen und dass diese bis heute derart anregend und faszinierend sind. Ich denke, das hätte ihm gefallen.
Schon Hermann Rorschach selbst soll aber befürchtet haben, dass sein Test zu einem Wahrsagerkabinett verkommen könnte. Eifrig war er daran, ihn weiterzuentwickeln. Doch dazu kam er nicht mehr. Rorschach starb mit 38 Jahren an einer Blinddarmentzündung. Ein früher Tod, eine kurze, aber nachhaltige Karriere.
Die Ausstellung über Hermann Rorschach im Museum Herisau ist bis Ende Jahr zu sehen.